Happy Shooting, Folge 756. Ein Dachdach halt. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
allen euch da draußen, weil ihr seid die Tollsten.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Moin Chris, was macht der Winter?
Das war die legendäre Pre-Show heute, glaube ich.
Unfassbar.
Winter ist doch schon wieder durch. Ja? Kannst du mit dem T-Shirt raus heute fahren?
Mit dem T-Shirt raus, also nicht ganz dicht. Scheiße, kommt da draußen.
Kommt uns drauf an, wie lang.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Ja, so sieht das nämlich aus.
So sieht das nämlich aus. Und ich bin froh, dass wir jetzt die Sendung angefangen haben.
Ja, ich bin auch froh, auch wenn die Bitrate schon wieder runtergeht hier. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Es ist ein Kreuz.
Ja, so ist das, wenn man so Free-Open-Source-Zeug verwendet. Da hat man halt nicht immer Einfluss drauf.
Ich sag mal so, Hauptsache die Audioaufnahme klingt gut.
Audio.
Genau, so schaut das
aus. Also für alle, die das hören, also uns gibt's auch zum Video gucken und alle, die es gucken, uns gibt's auch zum Audio hören.
So sieht das aus.
Und wir sind Happy Shooting, der Fotopodcast mit tollen Sachen. Zum Beispiel haben wir heute ganz tolle Themen über Computational Photography, Filme, große Sensoren, Filtersysteme, Ethik in der Fotografie, einen Spacewalk, ein Fotoprojekt und überhaupt noch eure Fragen und so weiter.
Toll.
Ja,
aber eigentlich müssten wir mal starten mit, wie man denn hier so mitmachen kann, oder?
Genau, und dazu muss ich jetzt erstmal hier die richtigen Knöpfe finden. Ich habe nämlich alles geändert, auch meine Belegung. Meine Belegung auf dem Stream Deck ist auch kaputt. Hier, es gibt hier Möglichkeiten, uns Fragen über den Zaun zu werfen. Das könnt ihr zum Beispiel im Slack machen. Es gibt nämlich den Happy Shooting Slack, da wird live mitgemischt. Und da haben wir auch einen Kanal, der ist HS Fragen. Auf Twitter haben wir den Hashtag HSFrage und wer hier uns Audio oder Video schicken möchte, so einen kleinen Audiokommentar oder einen Videokommentar an info@happyshooting.de mit der guten alten Dampf-E-Mail.
Ja, oder vom berittenen Boten.
Ansonsten, haut rein. Wir haben noch viele andere Sachen, unter anderem, wie gesagt, den Videokanal und eigentlich würde jetzt die große Lobhudelung kommen, aber ich bin heute so auf dem Zahnfleisch. Ich habe das nicht mehr vorbereiten können. Nächste Woche. Ja, ich habe so eine Woche mit so 25 Millionen Sachen. Und
kenn das.
Eigentlich hätte ich das die Technik hier nicht umbauen müssen, weil
Woche dafür.
Aber gut, nun ist das halt so. Wir haben natürlich auch ein hübsches, kleines Basics-Intro wieder. Also wir fangen ja die Sendung an mit ein paar simplen, einfachen Dingen für euch. Und heute ist das der kreative Lernprozess. Mhm. Weil es ist ja tatsächlich so, dass das Lernen keine lineare Sache ist. Ne? Also wenn du fotografieren lernen willst, dann hast du immer zwei so Sachen, die gleichzeitig passieren. Das eine ist die Technik. Ne? Wie stelle ich was wo an der Kamera ein? Na gut, wer mit dem Smartphone fotografiert, da stellt man in der Regel wenig ein. Aber selbst da gibt es genügend Apps, mit denen man mal eben schnell irgendwie an der Belichtungszeit drehen kann oder am Fokus drehen kann oder. Und das heißt, man hat immer die Technikseite bei den größeren Kameras dann natürlich auch entsprechend mehr. Da hat man durchaus mal mit ISO und Blenden und was weiß ich allem zu tun. Und das ist so die eine Herausforderung. Das fällt manchen ganz leicht, das fällt manchen sehr schwer. Mhm. Der zweite Teil ist aber der kreative Teil. Und da passiert halt Folgendes und wir verlinken dazu mal noch so ein Stück Audio, was Ira Glass mal gesagt hat. Der ist Radiomoderator aus den USA. Der hat zum Beispiel This American Life, die Sendung. Und der hat mal über Kreativität gesagt, jeder Mensch hat einen guten Geschmack. Erstmal. Jeder Mensch erkennt Sachen, die gut sind. Aber wenn man selber dann versucht, diese Sachen zu machen, dann sind die erstmal nicht so gut. Also man wird seinem eigenen Anspruch erstmal
wenn man es selber machen will.
Man wird ihm nicht gerecht. Wenn man es selber macht, ist man einfach noch nicht so gut. Das ist beim Fotografieren oder beim Malen oder beim Trompetespielen oder sonst was. Es ist überall so, man muss es erstmal lernen. So, der Geschmack ist aber schon da. Und man wird quasi ständig damit konfrontiert, dass das, was man selber macht, dass man das nicht so gut hinkriegt. Mhm. Und da kann man sich anfangs so mit der Technik so ein ganz, ganzes gutes Stück drüber helfen, aber man sieht halt dann bei vielen Bildern so, die machen Boah und man weiß nicht so genau, warum. Ne? Ist es schwierig rauszufinden, ohne die Erfahrung zu haben, warum man nicht gut ist und woran man arbeiten muss. Und dann kommt bei vielen der Punkt, wo die sagen, ach, alles scheiße. Ich will nicht mehr. Oder ich suche die Silver Bullet. Ich brauche jetzt irgendwas, was die teurere Kamera, weil die macht ja irgendwie bessere Bilder oder sonst was. Also es gibt dann ganz viele Versuche, dieses eine Defizit durch was anderes auszugleichen. Mhm. Und manche geben an der Stelle auf und sagen, hey, es wird ja nichts. Was an dieser Stelle, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, ist der Hinweis, den wollen jetzt viele nicht hören, dass es einfach Zeit und Arbeit braucht. Ohne dass man sich regelmäßig in den Hintern tritt und was tut, bleibt man irgendwo auf dem gleichen Level. Mhm. Und das ist erstmal nicht so gut wie das, wo man hin will. Und das geht bei manchen schnell. Und schnell heißt jetzt hier, ich weiß nicht, halbes Jahr, ja. Aber das ist dann schon sehr schnell. Und bei manchen dauert es Jahre. Bei mir hat es Jahre gedauert. Mhm. Und viele, viele zigtausend Bilder. Und ich möchte an dieser Stelle einfach sagen, es ist normal. Lasst euch nicht entmutigen. Und setzt euch vielleicht tatsächlich selber immer wieder mal so ein, macht euch so einen kleinen Tritt in den Hintern. So ein kleines Projektchen. Also die üblichen hier jede Woche ein Foto posten Projekte oder die klingen so abgelutscht. Die hat man schon tausendmal gehört.
Macht nichts.
Die 365 Projekte, die hier, Weekly Pick zum Beispiel. Das ist so, muss man immer wieder und ich habe jetzt keinen Bock und so. Aber das sind die Dinge, die einen vorwärts bringen. Da müssen alle durch. Jeder muss da durch. Ich musste da durch, Boris musste da durch. Jeder muss da durch. Ich bin noch nicht mal durch.
Ich wollte gerade sagen, ich bin mittendrin. Ja,
genau.
So sehe ich das jedenfalls bei mir.
Und das Einzige, was hilft, ist viel fotografieren, Fingerübungen machen, immer wieder die Sache in die Hand nehmen und alles experimentieren. Und seien es nur die Blümchen im Garten, die Bienchen, die Landschaft hinterm Haus oder die Street in der nächsten Großstadt oder auf dem Tabletop, ne? Mal ein paar Produktbilder machen. Heute habe ich Produktbilder gemacht. Mhm. Gut, ich habe auch ein Projekt. Heute war es notwendigerweise ein Projekt für unser Analogbuch. Habe heute Produktfotos gemacht von Filmen und von Entwickler und von Sous-Vide-Stab. Thema Farbfotografie.
Klar, warum nicht?
Ja. Kommt da alles rein. Also, das war für mich eine Übung, klar, aber es war mal wieder was zu tun. Mit Licht spielen, Schreibtischlampe, Blitz, Porträt machen, Wildlife im Zoo, ist völlig okay. Im Zoo, da kann man im Freien irgendwie sein und wird dann hoffentlich nicht angehustet. Unsere Aufgaben. Alle 14 Tage machen wir eine Aufgabe. Heute lösen wir wieder eine auf. Mitmachen, Arsch hochkriegen ist der einzige Weg.
Das Wichtigste ist immer das Machen. Das Machen hilft natürlich zum einen dabei, besser zu werden, zum anderen hilft es natürlich auch dabei, eine Idee dafür zu bekommen, was man eigentlich machen möchte. Also je mehr man fotografiert, erstmal fotografiert man alles Mögliche, Landschaften, Leute, Tiere, Dinge, Makros, man probiert einfach alles mal aus, immer und immer wieder. Und dann, wenn man das wirklich lange gemacht hat und viele Bilder gemacht hat, dann zeichnet sich irgendwann mal ab, was macht man eigentlich lieber als was anderes. Und dann hilft es natürlich, wenn das, was man lieber macht, wenn man das immer und immer und immer und immer wiederholt. Ne? Wiederholung.
Auch bei schlechtem Wetter, sagt David.
Immer wieder losziehen. Es gab da gerade die Tage, habe ich das gesehen, auf Twitter von unserem Freund Komplex, KPLX, der uns auch ein Bildchen gezeichnet hat, ja, was im Shop zu finden ist. Der hatte einen schönen Comic-Strip gemacht, wo eben er auch als Fliege da ist und eben erstmal ein ganz einfaches Bild malt, so wie man das so macht, wenn man mal ein Bild malt, ne? Sonne, Mond und Sterne, Häuschen, Strichmännchen. Und auf jedem Panel malt er wieder ein Bild und es wird immer besser und immer raffinierter und die Schattierungen werden immer besser, bis dann irgendwie ein Kolosseum da zu sehen ist, was fast fotorealistisch, also so sehr grafisch gezeichnet ist, richtig, richtig gut. Und dann zum Schluss siehst du dann, wie jemand vorbeikommt, sich das Bild anguckt und sagt, boah, manch einer hat echt Talent so. Hast echt Talent. Ja, weil man halt seit 10 Jahren nichts anderes macht, als immer wieder den Stift in die Hand zu nehmen und immer wieder eine Zeichnung zu machen. Und das ist bei der Fotografie ganz genauso. Immer, immer wieder tun. Das klingt so simpel und so abgedroschen, aber so wichtig ist es einfach.
Ja, ja. Korrekt. Ja, ja. Immer wieder tun. Also wie gesagt, das passende Video, das ist auch, ich glaube, ich habe den Browser nicht vorbereitet. Ich sage, heute ist alles irgendwie ein bisschen langsamer als sonst. Da ist er doch. Ja, zum Thema kreativer Prozess, das ist ja so ein kleines Ding, wo Ira Glass das einfach erklärt. Nobody tells people who are beginners. And I really wish somebody had told this me, is that all of us who do creative work, we get into it, we have good taste, but it's like there's a gap. That for the first couple of years that you're making stuff, what you're making isn't so good. It's not that great. Und damit muss man sich einfach abfinden. Ja, es ist ein Fact.
Man kann das nicht so erzwingen, sondern man muss einfach akzeptieren, dass es wird.
Es kommt. Also das kann ich versprechen. Wenn man sich an der Stelle einfach ein bisschen, wenn ihr euch da so ein bisschen ja selber in den Arsch tretet und vielleicht mal so ein bisschen durchbeißt.
Ich sehe es halt gerade wieder bei einem kleinen Kind, das gelernt hat zu gehen und irgendwann,
das halt, dauert auch.
Irgendwann halt einen Weg gefunden hat, vom Platz zu kommen, indem es halt sich zieht oder dann krabbelt und dann immer wieder versucht zu imitieren, immer wieder aufzustehen, immer wieder auf den Hintern fallen, immer wieder auf die Nase fallen und es immer und immer und immer und immer wieder machen, bis es irgendwann
und das, einfach funktioniert. Das Schöne ist, dieser Lernprozess ist ja auch nicht, ist ja keine lineare Sache, sondern man macht immer so, man macht so einen Hüpfer und dann ist man wieder auf dem Plateau und dann geht's mal vielleicht sogar ein bisschen zurück und dann geht's wieder hoch und dann geht's, also man hat immer so eine Treppenstufenfunktion quasi beim Lernen und besser werden. Und diese Momente, wo dann plötzlich wirklich innerhalb von kurzer Zeit gefühlt ein Riesenfortschritt passiert. Oh, geil. Das ist so klasse. Das ist so gut. Mhm. Deshalb machen.
Machen wir auch.
Ja, Michael sagt hier, Studiofotografie ist auch super, ne? Bei schlechtem Wetter, klar.
Logisch. Klar. Irgendwas gibt's immer.
Irgendwas gibt's immer, weil ich habe also das Studio, ne? Also Produktfotos, da stellt man sich weiß Gott was drüber vor, drunter vor. Was habe ich heute gemacht? Ich habe einen Wohnzimmertisch ans Fenster gerückt, weil da war das Licht schön. Und dann habe ich auf den Tisch habe ich einen umgekehrten Stuhl getan, weil ich die Stuhlbeine gebraucht habe, um an dem oben das weiße Papier festzukleben, wo ich eine Hohlkehle gemacht habe. Ne? Da habe ich eine Hohlkehle auf den Tisch gelegt und einen Klebestreifen, oben an den Beinen Klebestreifen und dann die Produkte drauf. Und habe ich auf der anderen Seite noch einen Reflektor mit so einem Ständer hingestellt, mit so einem Halter. Und dann habe ich festgestellt, boah, so hell ist es draußen nicht. Da habe ich jetzt aber relativ wenig Licht, aber na gut, dann habe ich die Kamera halt aufs Stativ gestellt und habe halt irgendwie eine Fünftelsekunde belichtet, aber
vom Stativ prima. Egal, also, ja klar.
Also ich hab jetzt nicht irgendwie angefangen hier mit Blitz und sage, nö, das Tageslicht ist am schönsten, gut. Und dann war das so eine, also eigentlich hätte ich da jetzt groß aufgebaut, aber ich dachte, das wird so wahrscheinlich sogar besser, allein schon vom Licht her. Mhm. Und habe dann halt heute irgendwie 12 oder 10 Produktbilder gemacht mit verschiedenen Sachen. Nun ja.
Ja, schön.
So sieht das aus. Also, und vielleicht auch zwischendurch mal auf den Workshop kommen, ne? Ja, wir müssen auch wieder welche anbieten.
Wir müssen mal wieder mehr Workshops anbieten, ne? Glaube ich auch.
Nun ja. Klostergeister, vielleicht kurz an dieser Stelle. Also, soweit es aussieht, ist der Klostergeister-Workshop immer noch in trockenen Tüchern. Ne? Mhm. Also, wir werden sehr darauf drängen, dass trotzdem jetzt irgendwie die Maskenpflicht gefallen ist, dass wir trotzdem Masken tragen dort. Mhm. Oder zumindest in den Innenbereichen. Also, ich denke, dass das Kloster das selber auch so halten möchte.
Ich fände es schön, wenn wir etwas vorsichtiger sind, als die FDP gerne möchte.
Bin ich genau deiner Meinung und aber ich denke, da ticken eh alle. So, das Gefühl habe ich.
Das denke ich.
Ansonsten in der Klostergeister WG, der Ferienwohnung, ist noch ein Platz frei geworden. Falls da noch jemand umziehen möchte, dann vom Kloster. Also wer jetzt auf dem Kloster so ein Gangzimmer hat, wo man nachts, wenn man pieseln muss, immer noch über den Gang rennen muss, der hätte da in der Ferienwohnung quasi die bessere Wahl. Mhm. Also wer da möchte, im Kanal WS-Klostergeister auf dem Slack ist da auf jeden Fall alles Wichtige zu finden. So.
Sehr schön. Wir haben Feedback bekommen und zwar zur einer der letzten Folgen zum Thema Computational Photography. Folge 753 war das. Vorletzte oder so. Da hat zum Beispiel der Carsten geschrieben. Der hat, ich fasse da mal zusammen, dass er immer häufiger sein Smartphone benutzt, weil er es eben dabei hat. Ne, die beste Kamera ist immer die, die du dabei hast. Und die digitale Spiegelreflex eigentlich nur auf Reisen. Aber selbst da, schreibt er, ist das immer häufiger in der Fotoauswahl ein Mix aus Smartphone-Bildern und eben aus der Kamera. Und die Unterschiede im Ergebnis fallen da tatsächlich nicht auf. Das ist auch etwas, was ich durchaus feststellen kann, wenn man halt weitwinklig fotografiert, was die Smartphone-Kamera in der Regel hat. Und man hat ein schönes Landschaftsbild gemacht oder so etwas. Kannst du problemlos mischen heutzutage mit Fotos, die du mit der Spiegelreflex gemacht hast. Also das kann man durchaus mal bringen. Aber er schreibt, er möchte bezüglich der Computational Photography eben nicht verarscht werden. Zitat, ein Problem habe ich am Ende nur, wenn es für mich als Kunde ein Nachteil wird. Wenn die berechnete Korrektur zusammen mit dem guten Objektiv ein perfektes Bild erzeugt, ist es das Beste, was einem passieren kann. Ich finde es auch okay, wenn das Objektiv zu meinen Gunsten deutlich einfacher gebaut werden kann, wenn es zum Beispiel dadurch deutlich leichter oder deutlich billiger wird. Der beschränkte Platz im Handy hat ja für viel Entwicklung auf diesem Gebiet gesorgt. Wenn aber der Hersteller geringere Herstellungskosten nur in die eigene Tasche stecken würde, gäbe es auch Grenzen. Ich übertreibe mal, aber der sprichwörtliche Flaschenboden als Linse kann dann nicht ein paar tausend Euro kosten. An der Stelle würde ich mich betrogen fühlen. Und er ergänzt noch, es wäre natürlich genauso blöd, wenn man an eine ganz spezielle Software genagelt wäre, um die Bilder zu betrachten oder zu bearbeiten. Das also fand ich soweit erstmal ganz interessant und da gehe ich durchaus d'accord. Wenn das Ganze etwas günstiger und leichter und kleiner gebaut werden kann, dann sollte es auch mir als Kunden eben zum Vorteil gereichen und ich würde mich freuen, wenn es etwas günstiger wäre. Nun kann man natürlich sagen, auch wenn es der gleiche Preis ist, aber dadurch deutlich kompakter und leichter unterwegs, ist das schon genug Vorteil oder muss es dann auch billiger sein? Da kann man sich dann drüber streiten. Interessant fand ich dann, was Uwe dazu geschrieben hat, also auch erstmal zum generellen Thema. Er ergänzt erstmal alles, also scherzhaft, alles, was nach der Lochkamera kam, war eh keine echte Fotografie mehr. Also auch durchaus ein Standpunkt, wie man das Ganze interpretieren kann. Er geht aber gelassen an das Thema heran und sagt, die Korrekturen gab es eigentlich immer, nur wurden sie eben bisher in die Objektivkonstruktion mit eingerechnet. Also ich denke, da bezieht er sich eben drauf, dass es immer mehr Linsen in immer mehr Linsengruppen gibt, die immer mehr Probleme jeweils korrigiert haben und eben auch durchaus neue Mischungen, Glasmischung, neue Materialien, neue Arten, das Ganze zu konstruieren mit asphärischen Linsen und Pipapo. Also da ist ja viel Korrektur reingeflossen. Und er sagt, die Technik steht noch ganz am Anfang. Das wird sich auch noch verbessern und sicherlich noch mehr Möglichkeiten liefern, als wir heute schon haben. Das denke ich auch. Und er nennt jetzt hier ein schönes Beispiel. Er sagt nämlich, das Canon RF 14 bis 35 Blende 4, also das Super-Weitwinkel-Zoom, schlägt dank digitaler Korrekturen das ansonsten sehr gute EF 16 bis 35 Blende 4 und einige gute Festbrennweiten, was Randschärfe und so weiter anbelangt, und das bei einem Ultraweitwinkel. Und das finde ich jetzt einen sehr interessanten Punkt in Kombination mit Carstens eingangs erwähnten Punkt. Nehmen wir mal diese beiden Objektive, das RF 14 bis 35 und das EF 16 bis 35, das ältere. Das EF 16 bis 35, alle Blende 4 offen, liegt im Augenblick so bei 1050 Euro. Das RF 14 bis 35 bei 1800 Euro. Das ist jetzt an 1, irgendwas Zentimeter kürzer. Also sagen wir mal etwas über einen Zentimeter kürzer. Es ist 75 Gramm leichter und fast 800 Euro teurer. Und benutzt die digitalen Korrekturen. Jetzt auf Carsten bezogen, ist das jetzt schon eine Verarsche? Weil es ist kaum kleiner und kompakter, aber deutlich teurer.
Naja, woran misst du denn den Preis eines Objektivs? Also das ist ja eine ökonomische Rechnung, was die da aufstellen. Das ist ja nicht nur irgendwie, wir wiegen mal ab, wie viel Glas wir da verbraucht haben, dann zählen wir nach, wie viel Stunden wir da dran rumpoliert haben, dann rechnen wir dazu, wie viel da noch ein Mensch irgendwie dran montiert hat, und dann gucken wir noch, wie lange die Tests gedauert haben, bis das Diagramm hinten rausgefallen ist, und dann haben wir einen Preis. Nein, so funktioniert das nicht. Klar muss da wirtschaftlich gerechnet werden und letztendlich bestimmt aber der Kunde den Preis. Du legst irgendwo einen Preis fest, der über deinen Produktionskosten plus Marge liegt. Du musst ja auch was verdienen, du willst ja weiter investieren und so weiter. Musst ja Miete zahlen und was weiß ich alles. Und dann legst du einen Preis fest. Und dieser Preis ist dann aber nicht die Produktionskosten plus Marge, sondern das ist in dem Bereich vielleicht auch noch ein bisschen drüber und hat natürlich auch damit zu tun, was die Konkurrenz gerade anbietet, ob das konkurrenzfähig ist. Manchmal musst du auch Sachen unter Preis verkaufen, um überhaupt mithalten zu können. Das sind also teilweise psychologische Preise, die du da nehmen musst. Und manchmal musst du auch Preise anziehen und das vielleicht in weiser Voraussicht, dass dir dein Spiegelreflexgeschäft irgendwie von den Smartphones kaputt gemacht wird und du trotzdem noch Geld verdienen musst. Haben wir ja bei allen gesehen, die ihre Preise erstmal kräftig angezogen haben. Weil einfach absehbar war, da kommt was. Ich meine, doof sind die nicht. Die machen das schon seit einiger Zeit. Und Disruption kommt schon relativ plötzlich, wie man auch in anderen Bereichen sieht, aber ich sag mal so, ganz blöd sind die dann halt doch nicht. Die wollen das zumindest rauszögern, ihr Siechtum.
Die wollen auch Geld verdienen und die sollen auch Geld verdienen, das will ich damit ja gar nicht sagen. Und es ist natürlich ein Vergleich, der insofern schwierig ist, weil es sind zwar nur 2 mm im Ultraweitwinkelbereich, 16 gegen 14 Millimeter, aber 2 mm im Ultraweitwinkelbereich haben es wirklich, wirklich in sich. Also das ist wirklich ein anderes Bild, was man da macht.
Wir reden da von diminishing returns. Also du kriegst natürlich mehr, also du hast irgendwie wahrscheinlich so einen relativ linearen Bereich, in dem du dich bewegst mit der Entwicklung. Also du steckst x Geld rein und bekommst x mal Konstante an Output raus. Und irgendwann flacht das aber ab. Irgendwann kannst du da noch viel, viel reinstecken und es wird nur ein bisschen besser. Und dann kannst du noch mehr reinstecken und dann wird es nur noch ein bisschen besser. Mhm. Also du näherst dich so asymptotisch so einem Maximalpreis an, so einem Maximalherstellungspreis. Und da finden wir dann unter anderem so Butzen wie Leica zum Beispiel, die halt echt extrem feine Mechanik machen, optisch unbestritten gut sind. Mhm. Aber
auch du mechanisch zahlst halt auch
ganz ja. ordentlich.
Dafür, das bezahlst du. Ja. Und kleinere Mengen halt, ne, musst du halt höher in die
deshalb,
Tasche
greifen. Deshalb würde ich jetzt nie anfangen, irgendwie einen 2 mm Brennweitenbereich irgendwie gegen Geld umrechnen zu wollen. Das kannst du nicht
tun. Ja, aber wie gesagt, die Aussage ist ja, dass 14 bis 35 benutzt eben die Computational, also die Korrekturen im Gegensatz zum 1635 zumindest intensiver, ist dem aber jetzt nicht wirklich deutlich kompakter, kleiner, leichter und schon gar nicht günstiger, sondern ist jetzt zwar nicht der doppelte Preis, aber fast, sagen wir mal so, ne? Das ist schon ein Knaller. Aber wie gesagt, nicht ganz genau zu vergleichen, weil 2 mm Ultraweitwinkel macht halt auch konstruktionstechnischen Unterschied.
Und dann ist die Frage, ob da vielleicht Entwicklungskosten wieder reingeholt werden sollen und. Also die Preisgestaltung
und ja, wieder geringere Abnahmemengen und.
Genau, letztendlich bestimmt der Kunde den Preis, indem er ihn bezahlt oder ihn nicht bezahlt. Und wenn der Kunde ihn nicht bezahlt und die keinen Absatz haben an dem Ding, dann werden sie den Preis schon runternehmen, damit wieder der Absatz hochgeht. Angebot, Nachfrage. Also
ja, ja.
Ich meine, man kann es ja mal versuchen. Und manchmal sind diese hohen Preise ja auch dazu da, damit man noch einen Rabatt geben kann. Also du hast ja diesen Manufacturer's Recommended Price, der dann ja, halt also schon. Die unverbindliche Preisempfehlung, die immer überall steht, und dann hast du den Straßenpreis, den Preis bei Foto Koch und wo auch immer und bei Calumet, und der liegt immer unter diesem unverbindlichen Preis.
Muss man jetzt wahrscheinlich mal 2-3 Jahre warten, ne? Weil das EF gibt es ja nun auch schon seit ein paar Jahren. Mal gucken, wie sich der Preis entwickelt, ne?
Und RF ist halt der heiße Scheiß im Moment.
Ja, ja.
Und deshalb sind die Leute dann doch noch ein bisschen mehr zu zahlen bereit und oder auch nicht, das werden wir dann sehen. Also
aber es scheint sich zumindest im Augenblick nicht abzuzeichnen, dass Objektive, die verschärft gebraucht von den digitalen Korrekturen machen, im Gegenzug deutlich günstiger konstruiert werden und auch günstiger verkauft werden. Also das scheint nicht der Fall zu sein. Bisher. Auch da wird jetzt wahrscheinlich irgendjemand die eine oder zwei Ausnahmen finden, bei denen es dann doch so ist. Ja, immer her damit. happyshooting.de Folge 756. Einfach mal in die Kommentare werfen. Bin ich mal gespannt. Na,
tja.
Gucken wir mal.
Es gibt News.
Es gibt News. News.
Erzähl. Und zwar aus dem Analogbereich.
Ja, gut.
Wer hätte es gedacht, es gibt einen neuen Film, der ist eigentlich ein alter Film. Kodak Gold ist wieder da. Also Kodak Gold war nie weg. Ne? Das ist ein Film, der seit, ich weiß nicht, seit 120 Jahren oder so existiert fast. Also im Prinzip ist es ein Klassiker. Kodak Gold, da greift man ins Regal und dann holt man sich halt einen Kodak Gold früher, Urlaubsfilme und so weiter. Der war aber bisher immer nur 35 mm Format zu haben, also ja. Im Kleinbild.
Ja.
Jetzt gibt's ihn als 120er. Yes!
Finde ich
und
gut. Ich finde das ein schöner Film.
Und das ist das Interessante, weil das ist so ein Brot- und Butter-Film, der ist einfach zuverlässig, der tut, was er tut, und hat einen klasse Belichtungsspielraum, wie es halt Farbnegative so haben. Und da macht er keine Ausnahme, der ist so für durchschnittliche Anwendungen, Tageslicht- und Blitzlichtfotografie ist der konzipiert. Und ist halt also mit 120er Format, also Mittelformat, ist er halt groß. Und der ist eh schon recht feinkörnig, und in diesem Moment hast du halt jetzt den auf Mittelformat. Ich bin total begeistert. Außerdem ist er relativ günstig. Ich sag jetzt relativ, weil
okay.
du zahlst halt für die Filme in der Regel so 14, 15, 16 Euro für eine Rolle Mittelformatfilm.
Okay.
Das ist heute so.
Farbe.
Und ja. Und der ist jetzt zwischen irgendwie so, ich glaube, ich habe mal bei Photo Impacts geguckt, ich glaube 10,50 Euro oder sowas für eine Rolle. Also der ist noch verhältnismäßig günstig. Ist also auch für einen Einstieg ganz klasse. Und ist ein Farbnegativfilm, C41-Format Prozess. Das heißt, den kann man ganz einfach irgendwo abgeben und ihn entwickeln lassen. Also muss man noch nicht mal selber zu Hause irgendwie mit Chemie rumpanschen, sondern Farbnegative standardisiert abgeben bei Schlecker oder, nee, Schlecker gibt es nicht mehr, bei DM oder zu CeWe schicken oder sowas und dann kriegt man Bilder zurück. Und Mittelformat ist eh immer schön. Also Mittelformat, allein wegen des großen Negativs, es ist nicht nur schärfer dadurch, weil du halt einfach mehr Korn hast, sondern es ist halt, das kennst du, ne? Mittelformat hat halt diese cremigen Bokeh-Übergänge, diese Schärfentiefe, die so ein
kleines bisschen nicht hinkriegt im Normalfall. Du arbeitest immer mit längeren Brennweiten für den gleichen Bildausschnitt und
ja,
das ist der Übergang in die Unschärfe ist einfach ein ganz anderer. Das ist
also schon die Normalbrennweite, die beim Kleinbild 50 mm ist, die ist halt beim Mittelformat irgendwie 80 mm oder so. Hm. Und damit, und das für den gleichen Bildwinkel und damit hast du einfach die Schärfentiefe von 80 mm und ja, also Porträts mit Normalbrennweite auf Mittelformat.
Klar, muss man jetzt auch mal noch die Blende vergleichen. Na, jetzt hast du am Mittelformat da hast du eine 3,5er Objektiv, aber trotzdem ist auch der Übergang halt, also es sieht einfach schön aus. Es ist schon so.
Ja, und ist es nicht geil, dass es einen Klassiker jetzt wieder in der neuen Konfektionsgröße gibt?
Ich finde das toll. Kodak Gold habe ich früher tatsächlich viel verwendet. Einfach, meine Eltern haben den auch immer gerne gekauft, so ja, für den Urlaub. Das ist so der Farbfilm.
In jeder Drogerie kriegst du Kodak Gold. Also,
und ich fand die Farben eigentlich immer toll. Also nicht, dass ich mich da früher jetzt groß mit ausgekannt hätte, aber das geht halt ins Labor. Und dann kamen halt die Abzüge raus. Das sah immer gut aus. Das fand ich toll. Schön leuchtende Farben. Und es ist tatsächlich so, dass ich, es gab hier von Visco diese Presets. Da habe ich tatsächlich auch so ein Kodak Gold Preset sehr gerne benutzt als Ausgangsbasis für die Bearbeitung. Find das einfach schön. Mal abgesehen von Kodak Chrome vielleicht noch, aber den gibt es ja nicht mehr. War ja ein anderes ein anderes Verfahren.
Die ersten Kodak Chrome Entwicklungsmaschinen, die waren hallengroß und hatten. Und du musstest irgendwie einen Chemiker fest angestellt haben dafür, der das System ohne Scheiß. Ja. Kodak Chrome war nie um die Ecke entwickelbar. Das war immer zum Einschicken. Hm. Tja, aber geil. Nun ja.
So ist es. Ja, Kodak Gold, warum nicht? Finde ich schön.
Bleiben wir mal beim Mittelformat.
Nee,
der Frank hat uns was gebracht.
Ja, Frank hatte das im Slack erwähnt und ich habe das natürlich mal direkt aufgegriffen und mal durchgelesen. Tolles Ding. Es gibt ein Gerücht, ob Sony sich in ein digitales Mittelformat trauen könnte oder kommen könnte, jetzt noch dieses Jahr. Wo kommt das Ganze her? Also erstmal reden wir von einem Sony Mittelformat, digitales Mittelformat und zwar nicht, Chris, das bisher von Fuji kolportierte digitale Mittelformat mit 44x33 mm, was du ja nicht als Mittelformat akzeptierst.
Also hör mal, der Mittelformatfilm ist 6 cm breit und das Mittelformatbild ist zwischen 4,5 und 17 cm hoch oder breit. Je nachdem. Also auf jeden Fall reden wir davon richtig Fläche und dann kommen die mit ihren paar und 30 Millimetern daher, irgendwie Kantenlänge und sagen,
44 mal 33 Millimeter,
genau. So. Das ist kein Mittelformat.
Wir reden jetzt von einem Sensorformat von 54 mal 40 Millimeter. Ich habe es mal gerundet, ne? 54 mal 40 Millimeter. Das finde ich amtlich. Das ist verdammt nah dran an einem 6 mal 4,5,
mein Freund. Okay, pass auf. Also, ich sage jetzt mal Folgendes. Es ist nah dran und zwar tatsächlich so 6 mal 4,5, also das kleine Mittelformat, ist ja nicht 6 mal 4,5.
Fängt da schon wieder
an. Ich komme jetzt entgegen.
Okay.
6 mal 4,5, also 6 mal 4,5, die 6,45, meine Mamiya 6,45 zum Beispiel, die heißt deshalb so, weil sie 6 mal 4,5 Zentimeter Bilder macht. Mhm. So, macht sie aber nicht, sondern das Bild ist noch ein bisschen kleiner, weil die Filmfläche ist zwar da, aber du brauchst ja auch noch eine Auflagefläche am Rand und das muss ja irgendwie noch festgehalten werden und so weiter. Dann reden wir also von eher so 56 Millimetern und die 4,5 sind, glaube ich, 4,5, so ungefähr. Also es ist nie
von der Breite dann
auf jeden Fall. Weil die Breite kannst du ja beliebig machen. Aber das heißt, wir kommen eigentlich bei 56 raus. Wenn die jetzt hier mit 54 kommen, mal 40, sind wir fast da. Ja, ja, das würde ich noch, das, wir, da würde ich sagen, okay, da kann ich mitgehen.
Das ist dann konstruktionsbedingt. Nein, wahrscheinlich je nach Kamera. Miss mal die Negative durch, dann bist du wahrscheinlich da. Es sei denn,
dieser Sensor hat Außenmaße 54 mal 40 und in Wahrheit ist das,
oh, das wäre fies. Feld
noch mal kleiner. Das,
weil der Sensor du, noch ein Auflageformat braucht.
Das, nee, das wäre nicht das erste Mal, dass wir das gesehen haben, dass das, ja, das Außenmaß vom Sensor dann irgendwie
und so
dann
ein paar extra Pixel für ein Bildstabi, genau, und ähnliches. Ja, genau. Aber also 54 mal 40, das ist ein amtlich großer Sensor. Ich gehe so weit und nenne den Mittelformat. Und jetzt kommt's. Der soll gekurft, wie sagt man auf Deutsch? Gekurft sein? Gewölbt sein.
Curved.
Curved. Gewölbt soll er sein. Ja. Also konkav.
Also nach innen.
Nach
weg
innen.
Weg von der Linse gewölbt. Ja.
Damit nämlich die eintreffenden Lichtstrahlen hinten nicht korrigiert werden müssen, damit sie gerade auf den Sensor treffen, sondern eben halt sich nach außen verteilen dürfen, so wie sie das tun würden bei einer entsprechenden Konstruktion und eben damit trotzdem senkrecht auf die einzelnen Pixel treffen. So, das heißt, die Objektive können kleiner und leichter gebaut werden.
Mehr senkrecht.
Die müssen nicht so stark korrigiert werden. Du hast weniger Vignettierung außen am Rand. Das ist ein schönes Ding. Und
ja, vor allem kannst du Objektive einfacher konstruieren,
genau,
weil
weniger
Bildfeldwölbung, die normale Linsen haben, also sphärische Linsen haben, die musst du ja immer mit allen möglichen Geschichten ganz kompliziert rauskorrigieren.
Genau.
Und kannst das dann weniger machen.
Auch den, genau, Fokuspunkte und so weiter und so fort. Und es sollen dazu kommen gleich ein kleiner Park an Objektiven, passend dafür, alle mit Offenblende 2.8. Das ist ganz gut. Und also wir reden dann beim Mittelformat Offenblende 2.8 von einer Freistellung, wie man sie am Kleinbild mit einer Blende rund von 1.8 erwarten kann. Also das ist wirklich schön. Und wie kommt man jetzt auf diese Gerüchte? Na, man stützt sich mal wieder auf Patente für Objektive, die eben für diese gewölbten Sensoren gerechnet wurden. Und damit, dass eben Kundschaft auch aktuell bereit ist, Geld auszugeben für etwas Besonderes. Also für etwas, was eben andere nicht haben. Und Sony hat wohl geäußert, sie bauen an einer neuen oder an einer besonderen Kamera, je nach Übersetzung wahrscheinlich. Jetzt müssen wir natürlich gucken, ob die nächsten Monate werden zeigen, was da dran ist. Wie wir alle wissen, nur weil man Patente veröffentlicht, heißt das noch nicht, dass es auch gebaut wird. Das heißt auch erstmal nur, dass man sich halt die Rechte daran sichern kann. Schauen wir mal.
Hier ist übrigens so ein Bild von so einem gewölbten Sensor.
Richtig, ja. Es gibt wohl auch Prototypen und sowas. Mal gucken, wie realistisch das ist. Also Sony baut nämlich durchaus schon solche digitalen Mittelformatsensoren mit um die 54 mal 40 Millimeter, mit 150 Megapixeln übrigens, und zwar für Phase One. Bei Phase One gibt es nämlich durchaus schon digitales Mittelformat, was so groß ist, aber der Sensor ist flach, also der ist nicht gewölbt. Das wäre also jetzt dann ja der große Unterschied dazu. Ich persönlich bin ja sehr gespannt. Ich fände das richtig, richtig toll, weil das wäre wieder mal so ein Vorstoß. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht der große Sony-Freund, aber ich habe immer gesagt, das, was sie sich mit den Alphas getraut haben, die sind ja auch so ein bisschen zu diesen digitalen Spiegelreflex und dann zu den Spiegellosen gekommen, fast so aus dem Nichts heraus. Erst haben sie sich eingekauft bei Minolta und dann haben sie dann eigene Dinge entwickelt. Sensoren haben sie schon viel gemacht, sowieso auch für andere, auch in Nikons ist viel Sony-Sensorik drinne. Und als sie mit diesen Alpha 7 rausgekommen sind und haben dann drei verschiedene Kameras gebracht, also drei identische Kameras mit verschiedenem Sensor, ne, für verschiedene Einsatzgebiete, von sehr lichtstark bis sehr hochauflösend, das fand ich einen coolen Move. Da hat mal jemand sich was getraut am Markt. Und von daher traue ich Sony zu, auch zu sagen, wir machen jetzt hier die erste digitale Mittelformat, und zwar wirklich Mittelformat, mit einem gebogenen Sensor und einer speziellen Objektivkonstruktion. Das bedeutet dann wahrscheinlich aber auch, dass es schwierig wird, irgendwelche Objektive zu adaptieren, also sprich irgendwelches Altglas zu adaptieren, weil dann wahrscheinlich die sehr merkwürdig aussehen werden im Bildergebnis, weil das natürlich alles nicht auf einen gebogenen Sensor passt. Da wird es dann mit einem einfachen Abstandhalter nicht getan sein. Das könnte vielleicht ein Problem werden.
Christian fragt, ob er, wenn er Curvy Models mit einem Curvy Sensor für einen Curved Monitor aufnehmen möchte, ob er dann doch wieder digital korrigieren muss.
Dann muss er digital korrigieren, ja. Das muss dann wieder konvex gemacht werden.
Dann müssen die Models wieder
konvex. So ein Quatsch. Gut. Ja, fand ich eine spannende Sache. Lass uns mal die Daumen drücken, dass da was kommt. Wobei dieses Jahr eh wieder schwierig sein wird, ne? Covid, Krieg, Lieferengpässe und so weiter, Konstruktion dürfte auch schwierig sein.
Also was aus der Ukraine gerade wirklich Mangelware sind Kabelbäume für Autos.
Habe ich auch gehört.
Insofern, also ich weiß nicht, Kameras haben glaube ich keine Kabelbäume. Aber Chips.
Chips zum Beispiel, ja. Nun ja, gut, schauen wir mal. Was man auch mal schauen könnte, das ist ein Tipp, das hat Kai, glaube ich, gepostet im Slack, habe ich auch gleich mal aufgegriffen. Es geht um ein Kickstarter-Projekt und genau geht es um einen Adapter. Also man kann ja Objektive verschiedener Kamerasysteme an andere Kameras adaptieren, wenn das Auflagenmaß ein größeres ist als die Zielkamera hat. Dann kann man einen Abstandshalter dazwischen montieren mit verschiedenen Bajonetts und dann kannst du deine Objektive adaptieren. Zum Beispiel, um
du meinst jetzt
Canon EF-Objektive an Canon R-Kameras zu verwenden. Oder Canon EF-Objektive an Micro Four Thirds zu verwenden und diverse Kombinationen. Ich zähle jetzt nicht alle auf, die dieses Projekt hier unterstützt. Es nennt sich Benro Aureole. Aureole, keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird, Aureole, sag ich mal. Und da geht es um so einen Adapter. Und was ist das Besondere an diesem Adapter? Dieser Adapter hat Einschub für Filter. Und jetzt sagt man im Moment, Canon hat doch einen Adapter für EF-Objektive an den R-Kameras, wo auch ein Filter eingeschoben werden kann. Ja, habe ich auch gesagt.
Stimmt.
Habe ich auch gesagt.
Ein kleines Fach dran, ne?
Der Unterschied zu diesem Benro Aureole ist aber, dass hier nicht nur runde Filter eingeschoben werden können, wie dann eben zum Beispiel ein Polarisationsfilter, sondern eben auch eckige Filter für Verlaufsfilter. Und dieser Verlauf dann auch in der Höhe angepasst werden kann.
Was?
Jupp. Das Ganze funktioniert halt so, du hast diesen Adapter. In diesem Adapter ist ein Schubfach. In diesem Schubfach kannst du einen Filterhalter reinstecken. Es gibt zwei verschiedene Filterhalter. Es gibt einen Filterhalter für Video, ist der konstruiert, sagen sie. Da kannst du zwei runde Filter reinstecken, also kannst zwei Filter reintun und hast einen Drehregler außen. Und das ist dafür gedacht, dass du da zwei Polfilter reinpackst und mit diesem Drehregler kannst du die gegeneinander verdrehen, um dann eben eine stufenlosen ND-Filter zu erzeugen. Und dann gibt es einen Filterhalter, der ist für Fotografie gedacht. Da kannst du einen runden Filter und einen eckigen Filter reintun und du hast zwei Drehregler außen. Und mit dem einen Drehregler kannst du den runden Filter rotieren, zum Beispiel für einen Polarisationsfilter. Mit dem anderen kannst du den eckigen Filter eben verschieben, also rein und raus schieben. Das ist dann wieder praktisch für Verlaufsfilter. Das heißt, du kannst mit so einem Einsatz dann für Fotografie einen Verlaufsfilter und einen Polfilter einsetzen, kannst die von außen einfach mit dem Drehrädchen verschieben und dir eben so dein Bild dann hinkomponieren.
Okay.
Das heißt aber natürlich, ganz kurz noch, der große Vorteil von so einem Filtersystem im Adapter ist natürlich naheliegend. Du hast ihn nämlich immer dabei, also er ist halt da. Du kannst relativ kleine Filter einsetzen, weil der Durchmesser eben hinten an der hinteren Linse ja deutlich kleiner ist. Das heißt, wenn du jetzt sehr große Objektive hast mit Filtergewinden 77 mm, 82 mm, dann sind das ja sehr, sehr teure Filter. Das hast du dann nicht, sondern kannst mit kleinen Filtern arbeiten. Und wenn du solche Ultra-Weitwinkelobjektive hast mit diesen stark gebogenen Frontlinsen, wo oft gar kein normales Filtersystem draufpasst, da müsstest du ja sonst gigantische Filter davor setzen, damit du keine Vignettierung hast. Da gibt es dann so 3D-Drucklösungen für einige Geschichten und da hast du Riesenfilter. Das brauchst du hier alles nicht. Der Haken an so einem System ist, das funktioniert natürlich nur mit adaptierten Objektiven. Das heißt, wenn man
sich jetzt deren Filter kaufen.
Das natürlich auch, aber wird man dann gucken, wie weit man das selber basteln kann oder was der Zubehörmarkt da sagt. Ja, aber wenn du jetzt halt eine Canon R-Kamera hast oder eine Nikon Z-Kamera und arbeitest mit nativem Glas, da hast du halt leider nichts davon. Ne? Das ist dann ein Haken. Preislich ist das Ganze aber jetzt durchaus nicht abgehoben, wie ich finde. Wir reden hier von Preisen ab 170 Euro rund. Da drinne ist dann ein Adapterhalter. Da ist, glaube ich, der Videofilterhalter dabei. Die zwei Polfilter sind dabei. Und eine Transporttasche. Und es geht hoch bis irgendwie knapp 300 Euro. Da ist dann das komplette Paket mit beiden Filterhaltern und allen Filtern und verschiedenen ND- und Gradationsfilter. Alles dabei. Läuft noch bis 16. Mai 2022. Kann man sich mal anschauen. Finde ich ganz interessant. Und jetzt kommst du.
Also David fragt, warum braucht eine Firma wie Benro Kickstarter? Ja, das ist Marktforschung. Und eine Vorfinanzierung. Und
Marketing.
Ich habe jetzt ein paar Fragen zu dem Ding. Also Punkt 1, du schaffst dir damit ja hinten an der Kamera eine Öffnung. Thema Staub.
Ja.
Nur so. Das ist das eine.
Ist egal.
Wo ich sage, weiß ich nicht. Machst du bei Filtern, die vorne drauf sind, brauchst du das nicht. Und das zweite, was ich noch viel wichtiger finde, weil ich da jetzt auch keine super Beispiele auf der Website dazu gesehen habe, diese Verlaufsfilter, die willst du ja möglicherweise nicht nur in unterschiedlichen Übergangsbereichen, also wenn ich einen Sonnenuntergang am Meer fotografiere, dann brauche ich einen kleineren Übergangsbereich, als wenn ich in den Bergen bin, wo es viele Zickzacken gibt und das ja, da brauche ich einfach andere Filter dafür.
Haben sie, glaube ich, noch nicht.
Und wie verhält sich das hinten am Objektiv optisch? Weil wenn ich vorne mit einem Weitwinkel den Filter drauf habe, dann kann ich den, je nachdem, wie hart der Übergang ist, kann ich den schon deutlich sehen, diesen Übergang. Und das will ich dann in manchen Konstellationen auch haben. Mhm. Ist das hinten nicht so weit aus dem Fokusbereich raus, dass also wie gut fokussiert dieser Filter?
Ich könnte mir vorstellen,
der soll nicht fokussieren, aber wie deutlich sieht man den? Ja, das ist aber die Frage. Das ist ja vor der Auflage, also vor dem Bajonett.
Das ist schon klar.
Und damit ein ordentliches Stück weg vom Sensor erstmal, wenn ich mir den Filter anschaue von seiner Dicke her. Also wenn ich mir hier auf der Website das Ding angucke, das ist jetzt ist nicht wenig.
Die Fragen kann ich dir ganz einfach beantworten. Da wird natürlich eine Öffnung sein. Das heißt, wenn du jetzt in sehr staubigen oder sehr feuchten Umgebungen unterwegs bist, dann hast du natürlich das Risiko, dass da Feuchtigkeit oder Dreck reinkommen kann. Das wirst du nicht ausschließen können. Ich glaube nicht, dass man das hermetisch abgeriegelt bekommt da hinten. Das ist so. Wird aber wahrscheinlich 90-95% der AnwenderInnen einfach schlicht nicht jucken. Viele Kameras in dem Bereich ja dann auch nicht hundertprozentig abgedichtet sind. Und das andere, was den Verlaufsfilter betrifft, wenn du so weit bist in der Filterfotografie, dass du 3, 4, 5 verschiedene Verlaufsfilter hast mit verschiedenen Übergangsstärken und also ich rede jetzt nicht von der ND-Stärke auf der Seite, sondern den Übergängen, also sanfte Übergänge, enge Übergänge, gegenläufige Verlaufsfilter und solche, also es gibt diese Reverse-NDs und sowas.
So einen habe ich sogar für Sonnenuntergänge. Genau. Reverse-ND ist die Wucht.
Wenn du intensiv mit sowas arbeitest, dann wirst du hier wahrscheinlich noch keinen passenden Filter dafür finden und ob sie dann weitere Filter anbieten, das steht natürlich in den Sternen. Ne? Das wäre jetzt einfach die Frage, ob man sich da eigene Filter bauen kann. Ja? Also wenn du jetzt eine klassische Filterscheibe kaufst, eine kleine Filterscheibe, die vielleicht günstig ist, ob du dir die selbst zuschneiden kannst, passend für diesen Halter zum Beispiel. Das wäre jetzt eine Frage. Das weiß ich aber nicht.
Hier ist noch eine Frage von Jochen. Wie ist das wohl mit internen Reflexionen? Ist das bei Filter hinten schlimmer als bei Filter vorn?
Das weiß ich nicht.
Potenziell schon, weil du natürlich das Licht hinten nach dem Objektiv nochmal irgendwo durchgehen hast. Es
bounced halt gegebenenfalls nochmal, ne, auf die hintere Linse. Auch das dürfte eine Frage der Vergütung der Filter sein, sag ich mal. Ne?
Das ist jetzt übrigens noch eine andere spannende Frage. Kriegst du dabei bei einem gewölbten Sensor eigentlich Probleme, weil der ist ja dann eigentlich ein Brennspiegel.
Das ist eine gute Frage.
Da passieren ja ganz, also stell dir jetzt mal die Kombination.
Also wenn du eine Reflexion hast, dann sehen sie auf alle Fälle anders aus. Ja.
Das könnte ich mir vorstellen, dass, egal, das ist ein anderes Thema.
Ist eine schöne Frage. Müssen wir mal Sony. Müssen wir mal jemand von Sony, der da in der Konstruktion tätig ist, mal hier. Kennt nicht jemand? Soll sich mal melden bei uns.
Also, na, mal gucken. Ich meine,
also ich war am Grübeln. Ich war wirklich am Zucken, weil ich habe ja doch einiges, was ich adaptiere am Micro Four Thirds zum Beispiel. Aber am Ende des Tages ist dann auch wieder nicht so wahnsinnig viel. Ach, und für die R habe ich jetzt meine Objektive, meine Brot- und Butter-Objektive, die habe ich jetzt nativ. Das heißt, das nutzt jetzt auch nichts. Da müsste ich wieder das Altglas verwenden am Adapter. Kann man natürlich machen, aber dann ist es wieder so, habe ich das Altglas nicht dabei, habe ich auch keinen Filter, nicht wahr? Das ist dann halt schwierig.
Entgegengesetzt gewölbte Filter, Jochen, ja, ja. Mhm.
Na, die baut dann Jochen für uns.
Genau.
Ja. Also ich finde es preislich fair.
Bei dir hat es da gezuckt. Bei dir hat es da echt gezuckt?
Ja, ja, ich fand das durchaus interessant. Weil das ist so ein Ding, was durchaus nervt mit Filterhaltern. Dann hast du vorne größere Objektive, dann passt das alte Filtersystem nicht mehr dran oder wird nittiert. Und das einfach hinten reinstecken zu können, hätte ich jetzt erstmal lustig gefunden. So, alleine für den Poolfilter.
Gar nicht bei mir.
Allein für den Poolfilter. Weil also beim Poolfilter ist es so, wenn ich dieses eine Mal im Jahr mit diesem Poolfilter losgehe oder zweimal im Jahr, dann denke ich mir hinterher immer, eigentlich müsstest du den immer dabei haben. Eigentlich ist der immer hilfreich, dieser Poolfilter. Und die Bilder sehen immer so viel besser aus und du hast immer so viel mehr Möglichkeiten damit. Und dann lasse ich ihn dann doch zu Hause, weil ich den Aufwand dann halt doch nicht betreibe. So mit Halter und machen und tun.
Und null, so in dem null Adapter.
Juckt da, null juckt da, nein, da juckt
im Adapter wäre das toll.
Aber was nutzt mir der Adapter, wenn ich ein natives Objektiv habe?
Nichts. Ich verstehe dich nicht. Lasst ihr doch mal uns wissen in den Kommentaren, was juckt das bei euch? Oder juckt das eher nicht?
Wer hat's unterstützt? Vielleicht hat ja also jemand von
nicht.
Euch
also mitgemacht. Ich nicht.
Dann könnt ihr mal berichten, dann, wie es ist.
Ich nicht.
Genau, Michael sagt, er hat den Poolfilter immer dabei. Nur nie auf der Linse. Ja, das ging mir durchaus auch schon so. Und das ist so schade. Ja. Ich plädiere für viel mehr Arbeit mit Filtern. Filter, das ist eine tolle, tolle Sache. Ich bin noch in diesem Prozess. Wir hatten es in den Basics Eingang. Ne? Ich müsste viel mehr Fotos mit Filtern machen.
So. Man müsste.
Ja.
Immer diese Faulheit.
Es könnte ja ein Projekt für die Klostergeister sein, dass jedes Foto, was ich mache, auch mindestens ein Filter hat. Aber ich glaube, auch da bin ich zu faul dafür. Bin schon ein faules Stück, ja. Bin ich. Mein Gott, bin ich faul. Was hast du uns denn hier noch mitgebracht?
Ja, ich bin über eine interessante Geschichte gestolpert. Erinnerst du dich dran, wir hatten mal vor, das ist jetzt 2 Jahre her oder so, mal über Ethical Exif gesprochen. Da ging es darum.
Ich erinnere mich sogar.
Das war ein Vorschlag von irgendeiner Organisation, die gesagt haben, eigentlich müsste man ja bei Bildern draufschreiben, also speziell eigentlich bei allen Bildern, aber auch speziell so bei Naturfotos, bei Tierfotos. Wie das eigentlich zustande gekommen ist. Ist das in dem natürlichen Habitat zustande gekommen? Ist das in Gefangenschaft gewesen, das Tier? Hat man das für das Bild aus seinem natürlichen Umfeld entfernt und dann nachher wieder zurückgesetzt? Hat das Tier das überlebt? Ne, also Thema Insektenfotografie oder auch sonst was, da gibt es ja durchaus kontroverse Geschichten. Und das fand ich damals spannend, aber man sieht es nicht, es hat sich nicht durchgesetzt. Jetzt gibt es aber gerade eine neue Kampagne von jemand anderem, und zwar vom, wie heißen sie, ein Belfast-basiertes, das Photography Ethics Center ist eine Kampagne oder macht gerade eine Kampagne, die Fotografinnen und Fotografen davon überzeugen möchte, zumindest auf ihren Webseiten ein Ethik-Statement zu posten. Also, wo sie so ein bisschen, da geht es gar nicht mehr um dieses Ethical Exif, um Tierfotos, sondern allgemein, wie bei ihnen das Thema Fotografie ethisch vertreten ist. Also, hier steht, a statement of ethics is a declaration of a photographer's ethical principles and a description of how they enact those principles in their photography practice. Also ethische Prinzipien und wie die dort zur Anwendung kommen. Mhm. Das ist jetzt ziemlich abstrakt, aber letztendlich geht es nur darum, auf der Website, wenn man ein Fotobusiness hat und das anmeldet oder anbietet, hat man ja auch so ein bisschen, na ich sag mal, eine Möglichkeit, mit dem Kunden zu kommunizieren und dem auch ein bisschen mitzuteilen, wie man drauf ist und wie man aus ethischer Sicht mit Fotografie umgeht und wie das dann, und das hilft ja dann auch bei der Auswahl des Kunden wieder, ne? Der Kunde will ja vielleicht zu dir, weil du mit Dingen entsprechend umgehst. Hier ist mal ein Beispiel. Ich habe mal ein bisschen rumgeguckt, habe hier einen Fotografen namens John Peltier gefunden. Der schreibt dann zum Beispiel auf seiner Webseite: My ethical practices are tied directly to my mission statement and understanding the power of photography. Ja, das ist ein bisschen bla. My storytelling process is built on a foundation of dignity and respect. Portraying others how I would want to be portrayed. Also andere so darzustellen, wie ich gerne dargestellt werden würde. Listening and learning more than photographing, also zuhören und lernen von den Leuten. Always asking for permission first, immer um Erlaubnis fragen, egal was du tust. Use photography to amplify their story rather than promote my story. Also mir ist es wichtig, die Geschichte der Leute zu erzählen und nicht meine Geschichte zu erzählen. Und das ist ja schon mal eine Ansage. Ne?
Weil das geht aber bei vielen Fotografen und Fotografinnen natürlich in eine Richtung, dass jeder und jede von sich sagen würde. Aber es geht ja auch darum, es einfach auch mal zu sagen.
Ne? Na gut, wenn du solches, also A, ist das genau, es mal zu dokumentieren und dann natürlich das auch als Leitfaden zu nehmen, um dann da auch danach zu arbeiten. Und dann kannst du nämlich dann auch dran gemessen werden. Das kannst du nicht, wenn du das nicht kommunizierst.
Klar.
Dass das viele eh so tun, also das deckt sich 100% mit meiner Herangehensweise.
Dürfte bei vielen die Reportage machen.
Aber aufgeschrieben habe ich es nicht. Das geht dann noch weiter. It is important to acknowledge that our own personal experiences will always influence the ways in which we tell a story to some degree. However, I strive to do the research and understand the people and places I photograph to minimize this influence and be objective as much as possible. Es geht um Objektivität. Und hat dann noch eine Liste. I promise to leave no trace. Das ist eh mal ein gutes Prinzip, also wenn du irgendwo unterwegs bist und so.
Keine Spuren hinterlässt.
Dass du keine Spuren hinterlässt. Practice free and prior informed consent, also alles nur unter Zustimmung. Das heißt auch durchaus Fragen, um Erlaubnis fragen. Obey all laws and regulations, natürlich immer das beachten, was beachtet werden soll.
Ja,
not alter or set up any scenes that do not honestly depict that scene, both during capture and during post-processing. Also ganz klar, ich werde nicht irgendwo eingreifen im, also ich will ehrliche Fotos machen. Wenn du das nicht willst, musst du das nicht hinschreiben, aber er schreibt es dahin. Do not publish photos, names or locations when requested. To not do so.
Or ja, when it das could
bring harm, ne? Also nicht, der wird keiner gedoxt bei mir.
Auch mit den Locations haben wir schon drüber gesprochen. Also es kann ja sein, dass du mit Erlaubnis und so weiter an irgendwelche Stellen rankommst. So, aber in dem Moment, wo du eine coole Location hast und schreibst das dazu, auf Instagram oder sowas, da kannst du natürlich sofort einen Tourismus-Hype von vielen FotografInnen auslösen und dann ratzfatz ist die Natur im Arsch. Das heißt, wenn du irgendwo Zugang bekommst irgendwie, weil du mal höflich gefragt hast und dann sagt er, aber mach mal die GPS-Daten raus und sag nicht, wo du es gemacht hast, wäre schon ganz toll hier so. Sich eben daran auch halten und das zu beachten. Das ist, finde ich gut.
Ja, dann noch do everything in my power to protect the people and places I photograph. Das geht in die gleiche Richtung. Und be honest and transparent about my work to the people I photograph, the people I work for and you. Ne? Ehrlichkeit, Transparenz. Klar. Sind alles erstrebenswerte Ziele.
Vieles wahrscheinlich Standard bei den meisten von uns. Ja.
Aber nochmal, in dem Moment, wo du es dokumentierst und wo du es ganz klar machst, bist du einen Schritt weiter vorne.
Das ist wie in der Lebensmittelwerbung, wenn irgendein Hersteller sagt, keine künstlichen Aromen, ne, nur natürliche Zutaten, nur Bio-Zutaten und so weiter. Wenn du das dazu schreibst, dann kann jeder andere Hersteller sagen, ja, das machen wir ja auch schon seit Jahren. Ja, aber du sagst es nicht. Und in dem Moment, wo du es dazu schreibst, wie du schon sagst, kannst du daran auch gemessen und kontrolliert werden. Und musst dich gegebenenfalls auch rechtfertigen, wenn es nicht so war. Also wenn er zum Beispiel plötzlich irgendwelche Drohnen-Footage zeigt und irgendjemand sagt, also nach GPS-Koordinate, wen hast du denn gefragt, dass du da fliegen darfst? Dann kann er sich die Frage zumindest mal gefallen lassen.
Genau.
Ja. Ja, schönes Ding. Und meinst du, dass das jetzt so eine Konsequenz ist von diesen Ethical Exifs oder ist das davon völlig unabhängig?
Nö, das ist mir nur so dabei in den Kopf geschossen, habe mich dran erinnert. Fand ich aber, finde ich okay. Also ich find solche Aktionen immer ganz gut, weil sie halt auch dann vielleicht nochmal dazu führen, dass man sich selber nochmal kurz Gedanken macht darüber, wie man das eigentlich angeht. Mhm. Also ich finde es immer wichtig, dass man nicht einfach nur abdrückt, sondern dass man vielleicht auch kurz drüber nachdenkt, was man da tut und warum man es tut.
Ja, und wie man es tut. Je nach Genre mehr oder weniger logischerweise. Ne? Also Holger sagt ja auch, für Wildlife wünscht er sich das schon seit langem. Da passiert echt viel nicht Schönes, kann ich mir vorstellen. Wenn du im Gegenzug jetzt irgendwie für eine Hochzeitsdokumentation oder sowas gebucht wirst, dann wirst du dir halt viele von den Fragen nicht zwingend stellen müssen, wenn du jetzt nicht gerade irgendwie zur Brutzeit meinst, irgendwie aus dem Baum fotografieren zu müssen, wo gerade irgendwie die Vögel drinne brüten oder so. Oder die Drohne da rumschwirren lässt. Ja, so schaut's aus.
Ja, finde ich gut. Der Tobias hat uns was geschickt, oder mir was geschickt, und zwar auf Twitter einen Retweet gemacht und das ist mal interessant. Da gab es kürzlich einen Spacewalk
auf der ISS. Ja, gibt's ab und zu mal.
Und da hat ein Fotograf, wie hieß er denn? Das ist eine gute Frage. Spacewalk, also Space Station, Ground-Based Image von Sebastian Voltmer. Der hat die fotografiert von der Erde aus.
Okay, von der Erde? Was?
Ja, also ich sag jetzt mal so. Also
ich habe Fragen, aber erzähl also mal.
Na gut, du kannst sie jetzt nicht natürlich nicht fein auflösen, aber du kannst sie sehen. Und er hat die gesehen und hat die fotografiert. Also auf dem Bild sind jetzt hier so ein paar Pfeile, da kann man dann sehen. Also man hat die wohl gesehen, wie sie sich bewegt haben, und hat die fotografiert. Also du kannst die tatsächlich sehen. Die ISS ist, ich weiß gar nicht, wie hoch ist denn die? 550 Kilometer oder so? Nee, die ist niedriger.
Ich dachte immer irgendwas um die 300, 350 oder
300, so. 400 Kilometer, aber das ist eine gute Entfernung. Ne? Da musst du erstmal durch die Atmosphäre durch und dann musst du das vor allem tracken, weil die ISS die ist selbst schnell. Nicht langsam. Die braucht 90 Minuten um die Erde. Also damit ist die da oben einfach mal flott. Die ist, wenn man die mal nachts sieht, dann ist die da innerhalb von einer halben Minute oder so, ist die über den Himmel drüber.
Ja, ich glaube irgendwie so 12.800 Stundenkilometer oder irgendwas in dieser Größenordnung. Aber das wäre jetzt gerade meine erste Frage. Also wenn du erstmal ein Objektiv nimmst mit genügend Brennweite.
Ich sag dir, welche Brennweite das war.
Erzähl mal.
Der Sebastian Voltmer hat nämlich ein 2800 mm Objektiv genommen.
Okay, fast 3 Meter. Eine
Brennweite.
Okay.
Also das ist das ein Teleskop, ist was der da hat. Das ist
nicht so viel.
Und das Ganze
ist. Aber ein Teleskop, ne, mit einem Okular, also wahrscheinlich ein Ausschnitt dann davon, ne?
Und das Ganze ist in einem Celestron 11. Das Celestron 11 ist ein, ich versuche es gerade mal hier zu finden, das ist hier ein, also das ist das Teleskop und das Ganze eben auf einem entsprechenden Tracker obendrauf.
Da gibt's jetzt, weil der muss ja super schnell, also super präzise und relativ schnell nachführen, das Ganze.
Naja, da hast du natürlich einen vorprogrammierten Tracker dafür. Da hast du die ISS einprogrammiert, also
der Bogen muss ja genau stimmen, ne?
Natürlich muss das stimmen.
Mit Rotation und allem.
Ich glaube auch nicht, dass er Video aufgenommen hat. Also, ich glaube, das ist tatsächlich Foto, aber halt.
Ja, aber auch für Foto muss das ja stimmen.
Ja,
nicht wahr? Also das ist aber enorm. Also mit nicht mal 3 Metern, wow. Also mit 2 Metern kriegst du den Mond bildfüllend auf Kleinbildformat. Also von daher vermute ich, dass er da mit Okular oder Webcam oder sowas halt einen Ausschnitt aus diesen 3 Metern genommen hat, oder?
Ja, ich nehme es auch an, weil die Auflösung ist dann auf dem Foto hier, naja. aber
brillant, das Wahnsinn, hallo.
Trotzdem ziemlich gut. Und du hast halt Das ist echt das Problem. Also wenn du mal versucht hast, irgendwie so 1000 Millimeter aus der Hand zu schießen, dann weißt du, wie bei 3 Metern ungefähr.
Ja, aus der Hand.
Das wackeln muss. Nicht
versuchen.
Also das geht nur noch mit technischer Unterstützung.
Außer mit einer Olympus natürlich, mit einer Micro Four Thirds von Olympus.
Da geht natürlich alles.
Da kannst du auch wahrscheinlich 5 Meter noch Freihand. Also der hat einen Bildstabilisator, der ist vom anderen Planeten. Das ist einfach so. Der ist quasi am Siemens Lufthaken frei aufgehängt. Ist geil. Ah,
der
ich finde das geil. Aber hier übrigens auch wieder, es passt auch wieder, Chris, zu dem, was du eingangs hattest. Genau das wollte ich gerade zitieren. David sagt nämlich, der Sebastian Voltmer ist ein guter Astrofotograf, der macht das auch schon eine halbe Ewigkeit. Und genau das ist der Punkt. Wenn man es immer wieder macht, dann
der
wird man richtig gut.
Der hat auch vor 15 Jahren die Polkappen des Mars fotografiert und dann das mit Video dann gestackt. Ja, und zwar ja genau, das ist das Ding, ne? Mit Privatequipment und nicht mit Hubble. Mit
Hubble, ja.
Also,
das ist schon geil,
ja, es ist vor allem, ich meine, bei solchen Brennweiten, da ist ja dann, da musst du ja mit allen Tricks arbeiten, weil du hast ja, genau, Holger fragt, wie ist das denn mit Wärmeflimmern dabei, ne? Die Atmosphäre, die halt
korrekt.
In irgendeiner Form dann für Bewegung sorgt im Bild.
Ja, musst sehr kurz belichten und trotzdem hast du natürlich Verzerrungen drin, ne? Weil das Lichtbrechung einfach.
Da musst du ja hunderte oder noch mehr Bilder stacken, bis das dann irgendwie alles zusammenkommt.
Unglaublich, ja. Ja gut, beim ISS-Überflug wirst du nicht viel stacken, glaube ich, denn entweder du hast den Schuss oder du hast ihn nicht.
Ich weiß nicht, wie hell ist denn die? So mondartig, ne? Also,
ach, die ist schon hell.
Jo. Kannst du also theoretisch aus der Hand schießen.
Wahrscheinlich heller.
Ich meine, die ist ja, wenn du die über den Himmel ziehen siehst nachts, dann ist die hell, klar. Mhm.
Tja. Ist schon geil. Ist richtig. Also ich finde das faszinierend, was bodengestützt möglich ist, wenn man die Erfahrung hat und die Routine hat. Ist schon toll. Wirklich, wirklich toll.
Tja.
Ich mag sowas, auch wenn es nur 2 weiße Pixelchen sind. Aber zu wissen, dass das die beiden Astronauten auf dem Spacewalk waren, das alleine ist ein geiles Gefühl. Es ist so, es ist eine tolle Zeit eigentlich.
So, wir haben am Anfang der Sendung über das Thema Kreativität und dass man viel arbeiten muss und tun muss und Projekte machen muss, gesprochen. Hier ist eine kleine Projektidee. Das haben wir auch schon mal gemacht und vielleicht machen wir das einfach mal wieder. Alphabet-Projekt. Kennst du es noch?
Ja, klar.
So, also du gehst
im Waldstöckchen suchen, die wie ein Buchstabe aussehen und dann alle Buchstaben zusammenkriegen.
Korrekt.
Zum Beispiel.
Und korrekt. Und ich bin da, ich habe das selbst gebracht, weil ich die Woche mal irgendwo auf Reddit, glaube ich, über einen gestolpert bin. Der hat das auch gemacht.
Mhm.
Und zwar mit Salzbrezeln.
Ach, mit diesen kleinen,
das
haben wir doch als Kind alle mal gemacht irgendwie.
Der hat einfach bei kleinen Salzbrezeln alles das weggebissen, was nicht wie ein Buchstabe aussieht und hat damit ein komplettes Alphabet hinbekommen. Ist das geil oder was? Das ist abgefahren. Ich bin sehr begeistert.
Das ist eine super Idee. Das ist eine super Idee.
Also,
sieht aus wie ein Zeichensatz, den ich damals für den C64 gebaut habe. Toll.
Aus Salzbrezeln, echt?
Ja, nicht aus Salzbrezeln, aber du konntest damals eigene Schriftsätze für ein C64 machen, indem du halt die Pixel programmiert hast. Da hast du halt dein Pixelraster gemacht.
Ah ja, okay.
Pro Pixelzeile halt eine Zahl, ne, aus Nullen und Einsen zusammen. Und dann konntest du deine eigenen Zeichensätze da reinladen mit Peak und Poke und so. Ja, ja.
Ja, Brezeln, Pieken und Poken. Also ich plädiere für mehr Alphabet-Projekte. Das muss ja auch nicht unbedingt Salzbrezeln sein, das kann ja alles Mögliche sein.
Das können auch belegte Butterbrezeln sein. Also.
Und es muss ja auch nicht unbedingt alles aus dem, also hier die Buchstabensuppe durchfilzen und so, das wäre fast schon langweilig. Ja. Da gibt es ja durchaus auch Möglichkeiten, einfach mal sich das zusammenzusuchen über einen Monat und einfach mal mit dem Mindset losgehen und sagen, heute suche ich mir Buchstaben und dann guckt man mal, welche Fenster, Kreuze vielleicht ein X geben oder welche Geländer enden irgendwie ein G machen oder sonst was. Also
einfach sich mal umgucken, wo sich was ergibt. Ne? Also oft ja vielleicht auch mit einer Force Perspective, also wenn sich Dinge vorne und hinten so schneiden.
Zum Beispiel.
dass sie wieder einen Buchstaben ergeben. Da findet man bestimmt schöne Sachen. Das ist eine schöne Idee.
Auch übrigens, nochmal vorher kurz zum Thema Stacking bei diesen Astro-Geschichten. Der Jochen hat hier, schreibt hier, Bildstacking ist die adaptive Optik des kleinen Mannes. Nicht nur das. Eure Smartphones machen das genauso. Da ist Stacking ein ganz wichtiges Thema. Da werden
heutzutage
bevor er noch auslöst, werden da schon irgendwie x Bilder aufgenommen und hinterher immer noch welche und dann wird hier zusammengebastelt und ja, da kommen wir dann gleich bei den Fragen nochmal drauf. Ja, also Brezel-Alphabet. Zeigt uns eure Alphabete in den Kommentaren oder schickt uns einen Link dazu und bin mal gespannt.
Ja.
Nicht wahr?
So schaut's aus.
Und jetzt haben wir Fragen bekommen.
Ja, und zwar der Marcel fragt, sag mal, wer fotografiert mit einem iPhone 13? Chris, ich glaube, du machst sowas. Er ist umgestiegen vom iPhone 11 und nun wird jedes Foto, nachdem man es gemacht hat, automatisch verschlimmbessert. Manchmal gut, aber mein Himmel will ich immer noch gerne selbst in Lightroom versauen. Im Netz heißt es, es ist im Fotochip eingebaut und man kann es nicht ausschalten. Nutze nun Haylight. Halide. Aber so richtig Freund werde ich damit nicht. Wer hat Tipps? So, er hat noch ein Beispiel in dem Slack gepostet, wo man halt eine Person sieht, gegen das Licht fotografiert und er sagt, im Original ist halt die Person eher dunkel, aber der Himmel eben blau. Und dann dauert so ein Sekündchen oder sowas, dann macht's plopp und dann ist die Person hell, also richtig belichtet in dem Fall. Was heißt richtig belichtet? Ist halt hell zu sehen. Dafür brennt der Himmel hinten aus. Und das ist natürlich nicht so schön, ne?
Also, ich benutze ja das iPhone 13 und ich benutze es auch ganz oft mit Bordmitteln, also mit der eingebauten Kamera. Und ja, da ist es tatsächlich so, dass die Kamera das Processing schon erstmal bei manchen Situationen relativ knackig ist. Also, da ist Apple halt mittlerweile auf der Schiene und sagt, wir wollen die Leute erreichen, die sonst eben nicht so viel mit Fotografie zu tun haben. Und da machen wir halt alles, damit das in irgendeiner Form für die Leute schick aussieht. Da machen sie ja seit Jahren schon, das kannst du ja nicht mehr abschalten, das HDR zum Beispiel. Also die Kamera detected ist da hinten, ist der Kontrast im Bild so stark,
dass man
vielleicht den Himmel runterziehen muss.
Das zum Beispiel wundert mich in seinem gezeigten Beispiel, dass das nicht HDR gemacht ist, denn da hatte ich eigentlich noch nie einen ausgebrannten Himmel.
Ich habe das Beispiel nicht gesehen. Aber letztendlich wird das Bild ja, aus Sicht von jemandem wie dir, mir, ne, die sonst immer in Lightroom händisch irgendwie an Sachen rumkitzeln, da wird schon relativ viel gemacht, das ist richtig. Haylight ist eine ganz gute Variante davon, also Haylight als separate App, die machen nochmal ganz andere Dinge, die greifen also sehr viel low-leveliger auf die Hardware zu. Aber es ist halt nicht die Default-Kamera, die kriegst halt nicht vom Lockscreen. Ne? Du kannst halt, musst halt immer erstmal aufmachen und dann starten und so weiter. Das ist doof. Was ich gerne mache mittlerweile, ist, ich habe ProRAW aktiviert. Also iPhone 13 unterstützt ja, ich weiß jetzt nicht, ob es in der Normalversion oder erst ab der Pro-Version, also was ich hier habe, ist ein iPhone Pro. Müsste ich gucken. Vielleicht weiß es der Chat. Dieses Pro-RAW, das macht quasi ein RAW-Bild, auf dem dann dieses Apple-Processing drauf sitzt. Also dieses Deep Fusion und was sie da alles noch so machen. Aber man hat mit den Apple-Tools zumindest, nämlich mit Apple-Fotos, dann die Möglichkeit, doch relativ stark einzugreifen und Sachen auch wieder zurückzudrehen. Und dazu brauchst du im Moment, glaube ich, tatsächlich noch die Apple Bordmittel. Du kannst die RAWs dann auch nach Lightroom reinladen, aber da hast du dann auf die Pro-RAW-spezifischen, also ein DNG ist das im Prinzip, da hast du auf die Pro-RAW-spezifischen Sachen, glaube ich, noch keinen Zugriff. Bin mir nicht ganz sicher, ich habe da noch nicht viel mitgespielt, aber ich habe zum Beispiel mal hier in Fotos dann irgendwie die Schatten so weit aufgehellt, wo ich dachte, das kann ja gar nicht gehen. Also mal richtig ins Dunkle fotografiert und dann Schatten aufgehellt und da kam noch richtig Detail raus und also Processing keine Ahnung, was die machen, aber es ist schon beeindruckend. Aber dann sind die Bilder natürlich auch entsprechend groß, also im Sinne von Megabytes. so viele.
Nimmt halt Platz weg, ja.
Nimmt halt Platz weg, weil das halt irgendwie dann mehrere Layer und was weiß ich alles ist.
Aber eine Option zum Abschalten dieser automatischen Verbesserung gibt es nicht. Ne? Das ist halt bei der Kamera so.
Das ist so und das ist eine Entscheidung für den Markt, für die Leute, die sie erreichen wollen, ganz einfach.
Ja, offensichtlich,
wenn du sonst den,
hätten sie es nicht
wenn,
gemacht.
Wenn du, den, wenn du 90%, das hat Apple aber schon immer gemacht, wenn du 90% der Leute erreichst, die eben nicht so tief drin stecken, die keine Spiegelreflex oder Spiegellose haben, die keine Wechselobjektive haben und so weiter. Du kannst dir aussuchen, ob du die erreichen möchtest oder halt die, oder Apple macht es zumindest so. Die sagen sich, die wollen wir erreichen, für die wollen wir das Ding machen. Und wir wollen den Profis natürlich auch was geben. Das ist das Pro Raw. Aber so richtig jetzt alles abschalten und nur das Raw vom Sensor bekommen. Die Frage ist, ob du das willst, weil das ist auch ein sehr kleiner Sensor und das RAW von
dem
Sensor.
Das muss man schon nachbearbeiten.
Das musst du schon nachbearbeiten. Das ist, wenn du dir das nackt anschaust, also das RAW, nicht du, dann hast du tatsächlich, da hast du tatsächlich Spaß.
Ja, jetzt weiß ich, dass man ja bei dem neueren, ich weiß aber auch nicht, ob das nur beim Pro ist, da kannst du auch noch für die Kamerabearbeitung solche Styles irgendwie noch konfigurieren. Ob man darüber vielleicht noch Einfluss nehmen kann, dass es nicht ganz so hart bei den Kontrasten vorgehen soll oder solche.
Die Styles.
Hieß es Styles, wie hieß es denn? Irgendwo kann man sich noch was anpassen, wo man eben auf diesen Prozess in einem gewissen Rahmen Einfluss nehmen kann. Also möchte man es lieber wärmer oder kühler haben oder lieber heller oder lieber dunkler
Rich,
haben.
Rich, warm, vibrant, warm, cool. Ja, das sind aber nur so leichte Sachen. Da kannst du noch ein bisschen Ton und Wärme verändern und das war es aber dann auch schon. Irgendwo also ich glaube nicht, dass das...
Und das hat dann ja irgendwie Einfluss auf jedes Bild, was dann gemacht wird, weil man auf diese Verarbeitungskette irgendwie Einfluss nimmt. Aber das wird nicht so drastisch sein.
Ja gut. Miriam. Ja, keine Frage, ist mehr ein soll ich aus dem Fenster springen? Keine Angst, ich wohne nicht hoch. Oder kann ich noch gerettet werden? Nach den guten Ratschlägen aus der letzten Sendung bezüglich Lightroom-Abo habe ich eine Jahreslizenz bei Amazon gekauft.
Kann man machen. War gerade im Angebot, ja.
Aber?
Genau, und dann schreibt sie halt, also ich fasse das mal zusammen, weil es ist ein langer Mail. Sie hat halt das Abo gekauft, hat den Code auch eingelöst. Und dann im Adobe-Account geguckt und dann steht da aber nichts von einem Code. Und jetzt natürlich erstmal Angst, ist das Geld jetzt weg? Panik. Entwarnung, inzwischen ist das aufgetaucht und das ist ganz normal. Das heißt, wenn ihr so ein Creative Cloud-Abo irgendwo kauft, euch das irgendwo klickt und dann diesen Code eingebt auf diese redeem.adobe.com-Seite, dann ist das wahrscheinlich auf einem Server und dann dauert das. Das kann Minuten dauern, das kann auch Stunden dauern, bis das wahrscheinlich am anderen Server ankommt oder in der richtigen Datenbank landet und dann in eurem Account auftaucht. Keine Sorge, das ist nicht verloren, das kommt, aber es ist nicht in Echtzeit.
Okay.
Also da kann Geduld. Kann ich Entwarnung geben, da bin ich selbst schon drauf reingefallen und Miriam hat gesagt, es ist inzwischen da.
Ja. Okay, alles gut. Nicht, dass aufgrund unserer Tipps irgendjemand hier irgendwie irgendwelchen Scammern zum Opfer fällt. Nee. Oder so.
Ansonsten, wenn ihr euch ganz sicher sein wollt, bevor ihr den Code einlöst, gebt ihr mir den Code. Ich probiere das dann für euch aus.
Ja, super.
Nur Spaß.
So, na gut, aus. Das waren eure Fragen. Wenn ihr weitere Fragen haben solltet, kann ich das jetzt hier? Genau, wie gesagt, wir haben im Slack einen Kanal HS Fragen, wir haben auf Twitter den Hashtag HS Frage und gerne, sehr gerne auch Audiokommentare oder auch Videokommentare an info@happyshooting.de, die hören wir gerne und spielen die gerne und andere hören euch auch ganz gerne. Was machst du da? Ach, du zeigst da nach oben. Ja, sehr schön. Wir kommen.
Haben wir einen Termin?
Haben wir einen Termin? Du fragst Sachen. Ich bin doch heute nicht vorbereitet. Weil wir haben Termine. Wir haben Termine.
Den Terminkalender.
Ding, 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 ding. Und zwar zwei. Jetzt muss ich nur hier mal kurz den Dingens aufmachen. So. In Münsingen eingereicht von Olivier. Findet statt vom 26.05. bis zum 29.05. die Fotomünsingen. Schwerpunkte der Fotomünsingen 2022 bilden die Sportfotografie und der Wettbewerb für Fotoclubs zum Thema Abstrakt. Auf dem Programm stehen außerdem Schwarz-Weiß-Porträts, Architektur- und Landschaftsfotografie sowie weitere kreative Fotoausstellungen. Hinzu kommen Vorträge, Fotoworkshops, audiovisuelle Produktion und viele Gelegenheiten für inspirierende Begegnungen. Münsingen, die Fotomünsingen. Und dann hat uns Markus eingereicht, ein Event im Gerberhaus in Idstein. Wer kennt es nicht? Das Idstein.
Das bekannte Idstein.
Vom 22. April bis zum 24. April, und zwar Titel Welten zwischen Licht und Dunkel. Der Epsteiner Fotograf Thomas Spors zeigt unter dem Motto Welten zwischen Licht und Dunkel im Gerberhaus Idstein fotografische Arbeiten, beginnend mit Porträtfotografie und erotischer Fotografie über Zitate klassischer Meister bis hin zu dystopischen Zukunftsvisionen. Ja, und das findet ihr natürlich bei uns im Kalender. Auf happyshooting.de/Terminkalender könnt ihr Termine sehen, aber auch welche reinwerfen und wir bringen die dann hier in die Sendung und sagen ganz herzlich Dankeschön. Toll, in letzter Zeit kommen toll Termine. Das ist wahrscheinlich, weil die Pandemie rum ist.
Natürlich ist sie rum.
So.
Ja, wir haben aber jetzt noch einen Gewinner in zu ermitteln. Und zu gewinnen gibt es diesmal eine Hood-Eye,
eine Augenmuschel. So ein Ding hier. Und zwar habe ich dafür diverse Canon-Kameras zur Auswahl. Also das, wer gewinnt, hat besser eine Canon-Spiegelreflex.
Oder kennt jemanden mit einer Canon.
Oder kennt jemanden und dann ist das ein tolles Geburtstagsgeschenk. Wir würfeln heute, und zwar ist das heute die Fabrikaufgabe, richtig?
Das ist jetzt blöd.
Ist das die Fabrikaufgabe? Hast deinen Würfel verloren? Das ist die
Fabrikaufgabe und ich habe gerade meinen Würfel verloren.
Das ist klasse. Sehr schön.
Ich muss
mal ich mache so lange mal die Bilder. Geh mal suchen. Du hast eine Taschenlampe an deinem Phone. Da kannst du. Huch, was kriege ich jetzt hier von Flickr? Weg. 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 So. Eure Bilder zum Thema Fabrik. Ich weiß, dass MPG sich da schon drauf gefreut hat, hat er vorhin gesagt. Und deshalb schauen wir uns heute eure Bilder an und würfeln eine Gewinnerin, einen Gewinner aus den Bildern. Ich muss hier mal noch.
Ja, 17 qualifizierte TeilnehmerInnen.
Genau, habe ich hier auch.
Ein Bild ist außerhalb des Datum-Ranges.
Ja, vielleicht noch mal ganz kurz zu den Aufgaben selber. Das wollen wir noch mal ganz kurz erklären. Also diese Aufgaben machen wir alle 14 Tage. Dann habt ihr 14 Tage Zeit, Bilder zu machen. Die könnt ihr hier über Flickr einreichen. Auf happyshooting.de/Aufgaben bekommt ihr eine FAQ. Da ist alles, da sind die ganzen Aufgaben der Vergangenheit drauf. Und Flickr ist die Plattform, auf der das stattfindet. Da ist dann auch beschrieben, wie man da ein Bild hochlädt. Und Sinn und Zweck dieser Aufgaben ist es, siehe Anfang der Sendung, siehe kreative Entwicklung, Sinn und Zweck ist es, dass ihr euren Arsch hochkriegt. Wer da jetzt bei der Aufgabe mitmacht, ja, es gibt was zu gewinnen, aber wer bei der Aufgabe mitmacht und sagt, oh geil, da habe ich zu dem Thema vor 3 Jahren mal irgendwie ein mordsaufwendiges, teures Bild gemacht mit ganz viel Licht und was weiß ich allem und das dann aus der Schublade zieht, damit lügt ihr euch selber in die Tasche so ein bisschen. Also es geht darum, ein neues Bild zu machen und zwar in dem Zeitraum, in dem die Aufgabe läuft, damit alle quasi die gleiche Challenge haben an der Stelle. Und wenn ihr das gemacht habt, dann seid ihr hier dabei. Wir sortieren die Bilder hier und dann werden eben auch mal Bilder disqualifiziert. Ja, ich weiß, man kann EXIF-Daten fälschen, aber tut euch selber keinen
Gefallen. Verarscht euch selbst, genau.
Genau. Also das ist so ein bisschen nach dem Ehrenprinzip hier. Und bisher, denke ich, hat das ganz gut geklappt. Außerdem nehmen wir uns natürlich auch die Freiheit raus, Bilder vielleicht auch mal zu disqualifizieren, die da so weit am Thema vorbeigehen oder die, keine Ahnung, was hatten wir schon? Wir hatten schon ein paar. Selten. Normalerweise müssen wir da nichts tun, ganz, ganz selten. Aber ja, macht bei den Aufgaben mit, tut euch selber den Gefallen, kriegt den Arsch hoch, kommt vom Sofa runter und vielleicht mal nach Feierabend irgendwie eine Vorabendserie weniger gucken und dafür mal rausgehen. Und gibt's das heute noch für euch? Ich weiß nicht, ich kenne mich da nicht mehr aus.
Man kann den Stream einfach später starten.
Ach stimmt, man braucht ja heute keinen Fernseher mehr.
Komm, lass uns
Würfel Rennes schauen. Lass uns würfeln. Wir haben 100 Würfel und wir würfeln jetzt immer abwechselnd, bis jemand eine
ich fange diesmal an.
Hat. Nochmal.
28.
Das ist zu viel hier. Eine 56.
59. Zusatzzahl.
78.
33.
7.
Yay, da haben wir doch schon was.
Eine 7. Die 7 ist von, warte mal, ich mach mal
Margu auf hier. Josh.
Martin, Fabrik am Abend. Eieiei, das mag ich sogar.
Das sieht ganz cool aus, schon. Ja.
Ja, was sehen wir hier? Wir sehen eine, wir hören einen Frosch und wir sehen eine, ja, eine Fabrik, und zwar ist so Fabrikgebäude mit so großen Rohren und irgendwelchen Traversen und Geländern und Silo und naja, also so ein nettes, schönes Fabrikding halt. Und das Ganze im Gegenlicht am Abend und die warme Sonne scheint von hinten in einen Dampf rein, der irgendwo zwischen den Fabrikhallen aufsteigt und färbt dann oben den oberen Teil des Dampfes so knallrot, orange, nee, gelb eher. Und rechts auch noch ein bisschen. Also ich mag das, weil es von der Lichtstimmung ganz toll ist, weil es von den Farben ganz toll ist und weil es auch von der Belichtung super passt. Na, der Vordergrund, es ist halt abends und Gegenlicht, da säuft das vorne schon so ein bisschen ab, ist duster und dann oben das helle Orange und das ist cool.
Also, ja, aber es ist halt nicht komplett weg Stimmung. Vorne, ne? Sondern es hat eben die Zeichnung vorne, man erkennt es noch, das ist nicht voll die Silhouette, aber es ist ganz klar das Augenmerk hier schön Kontrast und Licht auf dieser, ja, wie du gesagt hast, dieser gelb-orange scheinenden Dampfwolke da.
Und da guckst du natürlich dann hin, ne? Das ist das helle, warme Ding da und das ist, also Atmosphäre ist super. Genau, MPG hat, findet das auch, das Foto hat eine prima Atmosphäre.
Auch ein schöner Gegensatz, ne? Mit dieser sehr dynamischen, beleuchteten Farbdampfwolke und dann die sehr klaren Linien da von den Gebäuden und diesen Rohren.
Oh. Wahrscheinlich ist das irgendwie in der Fabrik Giftdampf und da will man gar nicht stehen und so.
Ist wahrscheinlich von der Security-Kamera. Kurz vor den Aufräumarbeiten. Wer weiß.
Genau. Nee, so schön. Also überhaupt interessantes Licht. Weißt du, das ist wieder die Sache mit dem Licht. Das hat der, wie heißt er jetzt nochmal? Ne? Der Martin. Einfach, glaube ich, auch gut gesehen. Also das ist eine Lichtstimmung zu erkennen und sagen, oh ja, das ist interessant. Also mir geht es oft so, oder mir ging es früher oft so, dass ich so eine Lichtstimmung gesehen habe, dann dachte ich mir, oh, das sieht ja mal cool aus, und dann habe ich aber nichts gemacht. Und in dem Moment, wo der Impuls kommt, von innen so, hier so drin, und der sagt, ey, oh, sieht das geil aus, dann muss der Impuls auch gleich noch weitergeführt werden und sagt dann, oh, das muss ich jetzt noch fotografieren.
Ja, und wenn es nur das Smartphone ist, was man kurz hochhält.
Und wenn es dann nur das Smartphone ist, aber das ist, also diese Impulse, die sollte man lieber mitnehmen und nicht verpuffen lassen. Also der Zensor im Kopf, der mit der Schere dasteht und sagt, ah nee, ist kein tolles Bild oder so, den mal bitteschön, stopft dem mal schön das Maul, der kann mal die Schnauze halten. Sondern folgt diesen Impulsen, lasst die zu und macht dann da Bilder draus. Könnt ihr immer noch wegwerfen, wenn sie nichts sind.
Das tut ja keinem weh.
Der Sandale. Nein, den Impulsen. So
machen wir das. Ja, ich fand noch ein Bild ganz schön. Das ist bei uns die Nummer 9 von Pixel Werk bei CR.
Ich kann da nichts mit anfangen. Du musst mir schon.
Ich sehe die Bilder nicht, dann kann ich dich lotsen. Da ist es, ganz links. Obere Reihe ganz links. Das ist ein Bild, da hat er hier geschrieben.
Christian
Deutschland, Leipzig, Maschinenbaufabrik. Mhm. Und das ist halt so ein typisches Lost Place Bild, was wir hier sehen. Und wir blicken halt ja in so eine Fabrik hinein, die wahrscheinlich mal geschlossener war, als sie jetzt hier aussieht. Links sehr, sehr alte Backsteinmauern mit so vorgestellten, wie sagt man, Mauervorsprünge.
Mauerwerk.
Mauerwerk halt. Direkt in der Mitte vom Bild schauen wir eben einen Gang entlang, der überdacht ist mit so einem dreieckig geformten Spitzdach. Das Ganze transparent, also es ist
ein dreieckig geformtes Spitzdach. Ja, ein
Spitz, wie soll ich sagen? Es ist für mich, ich sehe halt ein Dreieck, weißt du, aber es ist halt ein Spitzdach, was man da sieht, so ein Giebel halt.
Ein Dachdach halt.
Und das ist halt Glas, also wahrscheinlich, weiß ich nicht, wird nicht Glas sein, oder? Es wird wahrscheinlich irgendwie, es ist jedenfalls transparent. Ja, das
war mal Glas. Da ist schon Glas, natürlich ist das Glas.
Ob da, also teilweise scheint da noch Glas drin zu sein. Ich weiß nicht, ob das überall ist, weil streckenweise sieht man, dass es so ein bisschen gelblich gefärbt ist. Ist auch wurscht, ist jedenfalls eine sehr, sehr schöne Stahlkonstruktion da oben. Und rechts das Ganze auch wieder von, in diesem Fall aber Betonmauerwerk eingefasst und dazwischen halt, ja, schon wild gewachsen, irgendwelche Sträucher und Graffitis an den Wänden. Und das Ganze sieht so richtig rotzig, verwettert aus und das verlassen. Das,
was Michael geschrieben hat? Die Erklärung sollte man Leuten als Vorgabe für eine Zeichnung geben. Wird bestimmt lustig.
Auf jeden Fall. Ja, mach das mal. Wenn ihr das gerade nur hört, dann zeichnet das mal. Und das Bild, das finde ich, das hat irgendwie was, weil so diese Lost Places, die üben ja sowieso irgendwie so eine gewisse Faszination auf viele Menschen aus, weil zum einen sieht es natürlich echt verkommen aus, zum anderen gehen dadurch so ein bisschen das Kopfkino los, was war denn hier mal, wie war denn das mal?
Plätze haben eine Geschichte und wenn du diese Geschichte erahnen kannst und den Zerfall hat eh seinen Reiz, also so Urban Exploration, Lost Places und so weiter, das ist schon ein Genre, was ich auch schon diverse Male gemacht habe, weil es einfach interessant ist, ja.
Und das Bild gefällt mir hier halt von der Komposition so, ne? Weil wir haben halt links, also wenn man sich mal anguckt, wie dieses Bild aufgebaut ist, da ist eigentlich gar nicht so viel drin und trotzdem ist eine Menge los. Man hat auf der ganzen linken Seite eigentlich dieses Backsteinmauerwerk, man hat eigentlich auf der ganzen rechten Seite irgendwie so einen Betonpfosten vor sich und nur ein ganz schmaler Bereich, das ist fast wie so ein Triptychon, nur dieser mittlere Bereich mit diesem Glasdach, sage ich jetzt mal, diesem spitzen Glasdach, der führt so ein bisschen eigentlich so in den Raum, in die Tiefe rein und das Ganze wirkt so ein bisschen bedrückend irgendwie. Ist halt auch verlassen, ein bisschen depressiv das Ganze.
Naja, du hast halt das draußen nach drinnen geholt, weil da drin wächst halt Grünzeug und die Natur holt sich das wieder zurück irgendwie.
Und es wirkt halt trotzdem weitläufig, weil eben dieser Blick in der Mitte doch ja einen sehr weiten, sehr langen Gang suggeriert an dieser Stelle. Hat mir echt ganz gut gefallen. Also sehr aufrecht, sehr geradlinig komponiert. Eine schöne Position. Schön im Vordergrund noch da diese Platte, die da liegt, diese Tür. Es wird eine alte Tür sein, die da irgendwie aus den Angeln gefallen ist und so ein bisschen als Brücke dient. Fand ich toll. Starkes Bild.
Jo. Na gut, auf jeden Fall hat gewonnen. Wo war es jetzt?
Martin, sagtest du, glaube ich, ne?
Martin, du hast gewonnen. Du hast mit was fotografiert er denn eigentlich?
Ist leider
keine Exif drin. Schade, ist kein Exif drin. Also du hast gewonnen. Du musst mir auf eine Mail schreiben an chris@happyshooting.de und dann sagst du mir mal, was für eine Kamera du hast oder für welche Kamera du was willst. Da kriegen wir schon irgendwas hin.
Mhm. Solange es eine Kamera ist.
Ich habe hier drei von den Dingern für verschiedene Modelle rumliegen und irgendwas wird schon passen. Und wenn nicht, dann hast du ein Geschenk. chris@happyshooting.de, Martin, schreib da mal hin und sag mal Bescheid, was du davon gerne hättest. Ich muss mal gucken, ob ich da vielleicht auch noch eins raussuchen kann. Also hier Stromfabrik von Andreas ist so ein ganz klassisches Sonnenuntergangsbild in der Silhouette. Da mag ich es, dass Andreas da tatsächlich die Silhouette gewählt hat, weil du kannst das ja wählen, ne? Du kannst ja,
na klar,
je nachdem, wie du deine Kamera einstellst, ich weiß gar nicht, ob eine Kamera im Default-Modus an der Stelle, wird sie wahrscheinlich eh eine Silhouette machen. Weiß jetzt aber auch nicht, was ist
denn das? Das kommt auf die Kamera an und wie viele Millimeter du die Kamera höher oder tiefer hältst.
Ja, das ist so ein Ding, da würde ich tatsächlich von Hand rangehen. Und ich mag es, weil es so eine relativ monochrome Natur hat, eben warm, Sonnenuntergang. Und du kannst nur so ein bisschen erahnen, das sind wahrscheinlich Schornsteine, Stromfabrik, also scheint es ein Kraftwerk zu sein, was da irgendwo vor sich hin rattert oder so. Und das ist ein schlichtes, einfaches Bild, aber es ist halt exakt im Place und Time, wo es hingehört. Und die Silhouette, die gibt dir genügend Freiraum, da irgendwie was reinzulegen, ne?
Auf alle Fälle eine mutige Entscheidung, den Sonnenuntergang so ganz nach links außen an den Bildrand zu platzieren. Da würde man wahrscheinlich
instinktiv. Findest du es mutig?
Ja, also ich denke, viele würden da instinktiv anders rangehen. Ich wahrscheinlich auch erstmal. Aber hier ist halt die Entscheidung dafür gewesen, aus dieser Position die Fabrik wahrscheinlich komplett drauf zu haben und den Sonnenaufgang wirklich an den Bildrand zu packen. Und schön finde ich auch die Bäume noch im Vordergrund. Die geben so ein bisschen, diese geraden Linien so ein bisschen auf und geben einen Rahmen, ja. Genau.
Genau, geben einen Rahmen. Und Rahmen ist immer ganz wichtig. Hm. Rahmen hilft.
Rahmen hilft also, auch, aber Rahmen auch. Und Rahmen ist auch sehr lecker. Ich denke, mit diesen Worten sollten wir recht herzlich Danke sagen an alle, die wieder mitgemacht haben und geholfen haben. Ich gehe mal gucken, ob wir noch Nudeln haben.
Jetzt wird es Zeit, noch was zu essen. Ja, wir sagen Dankeschön fürs Dabeisein, alle, die vor und hinter den Kulissen mitgeholfen haben. Wir sind in einer Woche wieder da und zwar live. Das wäre dann der 12. Und am 13. sind wir wahrscheinlich wieder mit der locker fluffigen Fotoshow mit Boris und Chris.
Wenn es wieder heißt, wenn die Nudel kleben bleibt, dann ist sie al dente. 3, 2, 1. Happy Shooting.